1 on Air, der WTS Advisory Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability on Air. Mein Name ist Nora Lindner und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Stuttgart. In unserer Podcast-Reihe möchten wir über spannende Entwicklungen rund um das Thema ESG-Reporting sprechen. Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit geht heutzutage an keinem mehr von uns spurlos vorbei. Spätestens, wenn man wie ich letzte Woche einen Brief mit dem neuen Gastarif bekommt. Und in unserer ersten Staffel möchten wir die verschiedenen Meilensteine der Nachhaltigkeitsberichterstattung bis hin zu den heutigen Regelungen vorstellen. Und wir starten heute mit einer kurzen Reise in die Vergangenheit, denn die ersten Schritte zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gab es bereits vor mehr als 50 Jahren. Heute möchte ich unseren ersten Experten begrüßen, den Werner. Hallo Werner, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
Ja, hallo Nora, vielen Dank für die Einladung. Kurz zu mir, mein Name ist Werner Walmrath, ich bin Senior Manager bei der WTS Advisory AG. Ich habe lange Erfahrung im Bereich der Finanzberichterstattung. Seit einiger Zeit beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und hier natürlich aktuell zum Thema EU-Taxonomie. Also zu meinen persönlichen Motiven, warum ich mich mit diesem Thema so gerne auseinandersetze, ist, dass uns ja bestimmte Umweltveränderungen und auch Katastrophen seit Jahrzehnten begleiten. Und in diesem Hinblick möchte ich meinen beiden Töchtern, aber vielmehr alle nachfolgenden Generationen, einen lebenswerten Planeten hinterlassen. Und ich glaube, dass wir mit diesen Aktivitäten einen ganz kleinen Beitrag hierzu leisten können.
Ja, Werner, das ist auf jeden Fall eine schöne Ansicht. Es ist ja wirklich heutzutage so, dass man jetzt egal, ob im Fernsehen, Radio oder Social Media, wirklich schon damit überschüttet wird, was denn Unternehmen alles schon im Bereich Nachhaltigkeit machen. Aber wann genau haben denn Unternehmen angefangen, öffentlich über ihr Nachhaltigkeitsengagement zu berichten? Kannst du da noch etwas mehr auf die Anfänge eingehen?
Ja, klar, gerne. Das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmensumfeld umfasst drei voneinander abhängige Themenfelder. Das sind zum einen die Ökologie oder auch die Umweltaspekte, dann die sozialen Aspekte und durchaus auch ökonomische Aspekte beziehungsweise auch die Governance im Sinne der guten Unternehmensführung. Diese Themen werden ja auch als ESG bezeichnet. Die ersten Ursprünge liegen in der Sozialberichterstattung und hier in den 40er Jahren in den USA. Mit einiger Verzögerung in den 60er Jahren sind entsprechende Berichtstendenzen auch nach Europa übergeschwappt. Allerdings gibt es einen ersten Mindeststandard, in dem Inhalte geregelt werden, erst seit 1997 in Form der Social Accountability 8000 Standards. Hier ist als inhaltlicher Schwerpunkt die Einhaltung von Menschenrechten sowie die Grundsätze der ethischen Unternehmensführung zu nennen. Ziel solcher Mindeststandards ist es, dass die Inhalte überprüfbar und auch vergleichbar werden.
Aber wie gestaltete sich denn nun damals ganz konkret die Sozialberichterstattung in Deutschland? Hast du hier konkrete Beispiele?
Ja, hier gibt es vor allem ein interessantes Beispiel. Vorreiter in dem Bereich ist die Firma BASF gewesen, die erstmals 1973 eine gesonderte Veröffentlichung vorgenommen haben. Und die hatte zum Inhalt neben geschäftlichen Aktivitäten insbesondere soziale und mitarbeiterbezogene Aspekte. In der weiteren Entwicklung hat es Schule gemacht. Es gab viele Unternehmen, die das aufgegriffen haben, aber mangels konkreter Vorgaben gab es hier dann auch eine Tendenz zu Missbrauch und Verschleierung von Missständen. Das heißt, die Berichte wurden zunehmend unglaubwürdig und haben an Akzeptanz verloren. Und in dieser Entwicklung hat sich auch die Anzahl der veröffentlichten Berichte wieder ganz klar reduziert und die Bedeutung ganz klar abgenommen.
Okay, verstehe. Also zunächst hatte die Sozialberichterstattung eher einen reaktiven Charakter. Aber zunächst auch noch eine andere Frage. Wie sieht es denn mit den Anfängen der Umweltberichterstattung aus? Wurde diese auch durch negative Ereignisse geprägt?
Ja, ich glaube, hier sind von Bedeutung einige ökologische Katastrophen, die wir wahrscheinlich auch alle noch in Erinnerung haben oder zumindest von Erzählungen kennen. Hier sind so Atomunfälle zu nennen, wie vor allem Tschernobyl. Es gab einen sehr schlimmen Chemieunfall in Indien, in Bhopal 1984 oder auch die Havarie des Öltankers Exxon Valdez in Alaska 1989. Das sind Ereignisse, die schon das Bewusstsein hier geprägt und verändert haben und die dazu geführt haben, dass Unternehmen eine gesteigerte ökologische Verantwortung zugesprochen wurde. Aber auch, dass die Erwartung der Öffentlichkeit an die Unternehmen hinsichtlich ihrer unternehmerischen Verantwortung ganz klar gestiegen sind. Die Unternehmen haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und sich dem angenähert, indem sie halt Umweltberichte veröffentlicht haben. Allerdings war dann im Rahmen der Entwicklung, wurden hier auch durchaus Möglichkeiten gesehen, Wettbewerbsvorteile zu gewinnen, Imageschäden zu vermeiden oder diesen vorzubeugen oder Imagevorteile gegenüber Wettbewerbern zu erzielen. Das heißt, hier ist der Übergang zum Greenwashing einfach sehr fließend und das Greenwashing ist natürlich ein erhebliches Problem.
Ja, genau, vielleicht nochmal kurz zu dem Begriff Greenwashing. Also Greenwashing bezeichnet ja an sich eine Strategie zur Imageverbesserung von Unternehmen. Also das heißt, es wird sozusagen öffentlich nachhaltiges Verhalten kommuniziert, obwohl es eigentlich gar keine konkreten Maßnahmen gibt, die die Unternehmen wirklich belegen können. Aber wie ist man denn damals mit diesem Problem, sag ich mal, umgegangen?
Ja, genau. Auf der EU-Ebene hat man versucht, entsprechend Regeln festzulegen, die für die Unternehmen, die entsprechende Umweltberichte veröffentlichen, auch dann verbindlich sind. Hier ist die EMAS oder auf Deutsch genannt die EG Öko-Audit-Verordnung zu nennen. Und in dieser Verordnung sind entsprechende Vorschriften für die Umweltberichte verankert. Die Anwendung ist freiwillig. Aber wer sich für die Anwendung entscheidet, der ist durchaus an die Inhalte und die Vorgaben dieser Verordnung gebunden. Bei den EMAs handelt es sich um die weltweit anspruchsvollsten Inhalte zum Umweltmanagement in Bezug auf ökologische Faktoren. Und es hat zu einer extremen Aufwertung der Berichterstattung von Unternehmen zu Umweltaspekten geführt.
Sehr interessant. Ja, und heutzutage ist es jetzt nun so, dass in den Nachhaltigkeitsberichten die Informationen zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen in einem Format enthalten sind. Also es gibt jetzt üblicherweise nicht zu jedem Thema einen einzelnen Bericht. Wann nahm diese Entwicklung denn ihre Anfänge?
Ja, genau. Ende der 90er Jahre oder auch Anfang der 2000er Jahre wurden eher die klassischen Geschäftsberichte um Nachhaltigkeitsinformationen oder Nachhaltigkeitsberichte erweitert. Auch hier noch auf freiwilliger Basis. Und dadurch wurden halt ökonomische, ökologische und soziale Gesichtspunkte integriert dargestellt. Aber auch hier gab es keine einheitlichen Bezeichnungen für die Berichte und auch keine echten vergleichbaren Kriterien, um Informationen darzulegen, was die Vergleichbarkeit dieser Berichte extrem problematisch gestaltet hat. Man kann diese Zeit auch so ein bisschen als Experimentierphase der nachhaltigen Berichterstattung bezeichnen, weil es, wie gesagt, keine echten verbindlichen Vorgaben gab. Relevant ist hier auch zu sagen, dass Anfang der 2000er Jahre die Anzahl der Unternehmen sehr stark gestiegen ist, die solche Berichte veröffentlicht haben. Vorreiter in Deutschland waren unter anderem Siemens, die Deutsche Bank, Degussa, Telekom, aber auch BMW.
Ja, verstehe. Also sozusagen bis zu diesem Zeitpunkt konnten Unternehmen diese neue Form der Berichterstattung inhaltlich sehr frei gestalten. Also und da bleibt natürlich noch immer ja viel Spielraum für die Begriffe Green oder Social Washing, was ja auch dann irgendwie ja diesen Missbrauch bei den Adressaten erweckt. Und welche nationalen oder internationalen Entwicklungen haben den weiteren Verlauf dann dazu beigetragen, hier die Transparenz und die Vergleichbarkeit der Berichte zu fördern?
In dem Zusammenhang ist vor allem die Arbeit der GRI, also der Global Reporting Initiative, zu nennen, die entsprechende Vorgaben und Berichtsformate entwickelt haben, die international anerkannt sind. Dabei handelt es sich um eine unabhängige Organisation und die haben internationale einheitliche Standards zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten veröffentlicht. Und hierdurch wurde die Qualität und vor allem auch die Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichte massiv gefördert. Der Stellenwert dieser GRI, der zeigt sich auch dadurch, dass die Entwicklung dieser Standards sehr schnell vorangegangen ist. Die wurden weiterentwickelt sehr schnell und die Anzahl der Unternehmen, die nach GRI-Standards berichten, auch permanent und sehr schnell gewachsen ist in den Folgejahren.
Okay, aber trotzdem, die bisherige Entwicklung beruht sich, sage ich mal, noch immer hier auf freiwilliger Basis. Was waren denn die ersten gesetzlichen Verankerungen des ESG-Reporting?
Ja, hier ist vor allem die EU-Modernisierungsrichtlinie zu nennen aus dem Jahr 2003. Modernisierung bezieht sich in dem Fall auf Modernisierung der Bilanzierungsanforderungen. Der Hauptaufhänger dieser Richtlinie war und zwar ein anderer, nämlich die Anpassung der Rechnungslegungs- und Abschlussprüfungsvorschriften an die Anwendung der IAS und IFRS als Rechnungslegungsgrundlage. Allerdings sind in dieser Richtlinie auch erstmals konkrete Vorgaben für die Einführung nachhaltigkeitsbezogener Berichtspflichten enthalten.
Und worauf beziehen sich genau diese Berichtspflichten?
Ja, die beziehen sich vor allem für größere Unternehmen auf die Entwicklung und Benennung relevanter Indikatoren, um Umwelt- und Arbeitnehmerbelange im Lagebericht darzustellen. Hier sind zum Beispiel solche Zahlen wie Treibhausgasemissionen oder auch Mitarbeiterfluktuation zu nennen. Und das vor allem dann, wenn es für den Geschäftserfolg des Unternehmens relevant ist.
Okay, und was waren danach dann sozusagen die weiteren Entwicklungsschritte?
Ja, als weiterer Schritt ist hier die Bilanzrichtlinie zu nennen aus dem Jahr 2013. Hier wurden nochmal die Anforderungen an den Jahresabschluss bzw. den konsolidierten Abschluss verstärkt. Und hier geht es um die verpflichtende Eingliederung von nicht finanziellen Informationen in den Lagebericht. Das heißt, die Anforderungen wurden hier bereits durchaus ausgeweitet. Als nächster und wichtiger Meilenstein in dieser Reihe ist die sogenannte CSR-Richtlinie zu nennen, die auch bis dato noch gültig ist. Darüber sprechen wir dann in unserer nächsten Folge.
Ja, also ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass hier auf EU-Ebene wirklich schon viel passiert ist und ja, das Thema auch auf die Wirtschaft bezogen zunehmender ernster genommen wird. Ja, lieber Werner, vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke, die du uns heute hier gegeben hast und ja, für die kleine Reise in die Vergangenheit. Ich denke, wir konnten hier wirklich schon einen guten Überblick unseren Zuschauern liefern. Ja, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, Nora, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir sehr Spaß gemacht.
Das war die erste Folge unserer Podcast-Reihe Sustainability on Air. Wenn ihr Feedback und Anregungen zu unserem Podcast habt, könnt ihr uns gerne eine Mail an unser Postfach schicken, podcast-advisory@wts.de. Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.